Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Echte Papas. Schön, dass ihr den Weg zu uns gefunden habt, den Startbutton auf eurer Plattform, wo auch immer, gedrückt habt und nun meine Wenigkeit lauschen dürft, nämlich Florian und natürlich der anderen Mehrheit Wenigkeit. Das ist das Gegenteil von Wenigkeit.
50-50 würde ich mal sagen,
ja,
oder?
Ja, okay.
Na gut. Naja, jedenfalls dein Sidekick, dein Co-Host, dein was auch immer, Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad, und gemeinsam sind wir die echten Papas.
Das ist mein, wie sagt man, mein Podcast-Crime-Partner? Nee, keine Ahnung.
Ah.
Irgendwie so.
Potty ja. In Crime. Naja, egal.
Schön, dich mal wieder zu sehen.
Und schön, von dir eine Frage zu hören. Oder möchtest du eine Frage von mir hören?
Ja, wenn du eine Frage parat hast, gerne.
Ja, okay. Doch mal was ganz Alltagstaugliches. Wann warst du das letzte Mal so richtig wütend und hast es auch rausgelassen? Weißt du, wütend, manchmal schluckt man es ja runter. Vielleicht, weil es gelernt ist oder weil es gerade nicht so passend ist.
Boah, gute Frage. Du solltest mal mit mir Auto fahren. Das ist so der Ort, an dem ich meine Wut dann doch eher weniger kanalisiere.
Ah, ist ja interessant.
Ja.
Okay, aber
ich glaube, ich würde mal schätzen, rein statistisch ist das der Ort, nämlich im Auto, an dem in Deutschland am meisten die Flucht geht.
Okay, also vielen Dank fürs Angebot, aber nein, danke. Dann nehme ich doch lieber den öffentlichen Nahverkehr oder mein Fahrrad, weil wenn das bei dir so derbe abgeht hinterm Lenkrad, dann...
Auch auf dem Fahrrad fluchen ist auch nicht ohne.
Das stimmt. Okay. Den
tust du bestimmt, oder? Du fluchst doch, du bist doch sicherlich auch mal wütend, wenn dir einer so die Vorfahrt nimmt oder winkst du dem noch hinterher. Danke, dass du mir die Vorfahrt genommen hast.
Ist schon okay. Ich lebe ja nach dem Motto Erdolchen mit Freundlichkeit. Und insoweit mache ich tatsächlich eher das, als dass ich wild fluche. Gut, okay. Also, es gibt viel zu erzählen über das Thema Wut, merken wir schon. Und deshalb haben wir uns heute auch einen wütenden Gast eingeladen. Soll ich den mal anmoderieren?
Also er ist auf jeden Fall Gast. Dass er wütend ist, weiß ich nicht.
Stimmt, eigentlich habe ich ihn noch nie wütend erlebt.
Nee, ich auch nicht.
Nee, genau. Gut, also wir sprechen hier von Christopher End, Chris End, ein Vätercoach, ein Elterncoach, ein Podcaster. Wer so ein bisschen im Elternuniversum rumschaut, kommt um Chris eigentlich nicht drum herum. Und neuerdings findet man ihn auch in der Buchhandlung. Er hat nämlich gerade ein neues Buch geschrieben. Und das Thema ist im Grunde eins seiner Spezialthemen. Es geht um Wut. Das Buch heißt Ups, ich bin wütend, ist ein Vorlesebuch für kleinere Kinder. Und Wut ist tatsächlich auch so sein Thema, sage ich mal, sein Großgeschrieben, weil er auch viele Seminare gibt, ausschließlich zum Thema Wut, ist ja auch ein wichtiges Gefühl und ein lautes Gefühl. Und ein Gefühl, den wir auch mal freien Lauf lassen sollten, zum Beispiel in dieser Folge.
Genau, und vielleicht schaffen wir das ja, den schlechten Ruf der Wut in dieser Folge auch einfach zu verbessern. Oder wie sagt man, als Spin-Doktor natürlich zu drehen. Und eine Sache muss ich aber technischerseits vorher noch sagen. Wir haben diese Folge leider vergessen aufzuzeichnen. Ja, auch das passiert uns als echte Papas. Wir vergessen Dinge. Und
aufgezeichnet haben wir sie schon, Flo. Aufgezeichnet haben wir sie schon, aber wir haben sie nicht.
Wir haben das Video nicht aufgezeichnet, ja. Ich weiß, und ich war schon wütend genug. Marco hat alles abgekriegt. Da berühre ich auch wieder drüber hinweg. Insofern gehen wir jetzt einfach in dieses Gespräch und ihr dürft lauschen.
Genau. Und nachher könnt ihr auch schreien, wenn ihr wollt. So, und eure Wut auslassen.
Genau.
So, aber jetzt begrüßen wir erstmal den Chris. Ich freue mich total, dass er mal wieder bei uns ist.
Ja, hallo Chris. Schön, dass du da bist. Zum dritten Mal haben wir gerade festgestellt. Das ist ein Novum.
Danke für die Einladung.
Ja, willkommen bei den echten Papas. Alle guten Dinge sind drei, sagt man ja.
Genau.
Genau. Chris, ich starte gleich mal so in die Vollen, weil das Thema dreht sich genau darum. Wann warst du das letzte Mal so richtig wütend und hast du dabei was kaputt gemacht oder nicht?
Zum Glück nichts kaputt gemacht, glaube ich. Das letzte Mal richtig wütend war ich mit Sicherheit im Auto. Das ist etwas, wo ich mich super aufregen kann. Und genau, da kann man viel kaputt machen, weil man hat einfach unglaublich viel Kraft. Ne? Und ja, und das ist überwältigend dann, ne? Wenn ich merke, das Gefühl habe, mir kommt jemand zu nah, ne? Fällt so dicht auf, ne? Oder schneidet mich. Oder ich sehe, dass jemand anders schneidet, dann geht mein Ungerechtigkeitsradar hoch und dann, genau, kann ich sehr wütend werden.
Jeder Beifahrer, Mitfahrer, Mitfahrerin kriegt es dann schön mit, So, Kinder lernen neue Wörter.
Ja, das ist eine schöne Geschichte, als ich mal unser großes Kind, was jetzt, unser kleines Kind, was jetzt 15 wird, von der Kita abgeholt habe. Und da setzte ich nur an zum Fluchen. Ich hatte noch gar nicht geflucht. Und das Kita-Kind flucht von hinten, ne? Irgend sowas wie Depp mit Hut oder so. Und da dachte ich, ouch, ne?
Schön gespiegelt.
Mhm. Vorweggenommen, ja. Die wusste einfach, okay, das ist jetzt die Reaktion, die kommt, ne? Die erwartet wird. So machen wir das hier in der Familie.
Interessant, dass du echt der Klassiker bist und hinterm Steuer wütend wirst. Also das ist ja nicht untypisch für Männer.
Mhm. Ja, also das, meine persönliche Theorie ist, es ist halt einfach erstmal, es ist auch ein Stück weit entkoppelt von der persönlichen Begegnung. Ja, ich sehe nicht direkt meinen Chef, meinen Kollegen, meine Frau, mein Kind vor mir, wo ich merke, irgendwie hier wird mein Raum begrenzt und da kommt die Wut raus. Und wenn ich das nicht gelernt habe, im Auto bin ich relativ safe. Ne?
Mhm. Interessant, so. Da fallen da alle Hemmungen.
Mhm. Genau, was du halt sonst nicht ausagierst, wo du sonst halt nicht deine Grenzen schützt.
Mhm. Ja, interessante Sichtweise. Gut, wir sind ja schon mitten im Thema und zwar aus gutem Grund, weil wir haben dich ja nicht nur zum dritten Mal eingeladen, weil du so ein cooler Typ bist. Nein, du hast auch ein cooles Buch geschrieben und zwar Ups, ich bin wütend heißt das.
Ja.
Und du schreibst in deinem neuen Buch so sinngemäß, Wut ist normal. Und Kinder wollen uns damit meist weder manipulieren, noch wollen sie sich in den Mittelpunkt stellen, sondern sie sind eher emotional in Not. Wie erkennt man als Vater oder auch als Mutter den Unterschied zwischen Grenzen zeigen und Gefühlssturm des Kindes? Was hilft dann wirklich? Das ist ja immer schwierig, weil wir interagieren ja immer mit einem wütenden Kind und können uns ja da auch selbst nicht außen vor lassen.
Du meinst, ob das Kind eine Grenze zeigt oder ob das einen Wutausbruch hat?
Mhm.
Ich mache da keinen Unterschied.
Ja, weil, und dann auch bei dir sozusagen. Mh. Also auch wir können ja als Vater oder Mutter müssen ja irgendwann Grenzen aufzeigen. Also es ist ja beiderseits, ne?
Richtig.
Komplexe Frage.
Ja, genau, es ist eine Beziehungsdynamik, die sich da abspielt. So, ne? Das Kind wird wütend aus gutem Grund. Ich wäre wütend auch aus gutem Grund. Das ist erstmal mal eine Grundannahme, dass alle Gefühle wertvoll sind. Die haben eine Funktion. Also wenn die da sind, weiß ich, okay, es gibt einen Grund, dass mein Kind wütend ist. Wenn ich wütend werde, weiß ich, oh, es gibt einen Grund, dass ich wütend werde. Heißt das, dass ich den immer ausagieren muss als Erwachsener? Nein. Also, ne, weil mein präfrontaler Kortex sollte ein bisschen entwickelt sein und ich sollte in der Lage sein, meine Wut auch einfangen zu können. Das haben aber viele von uns nicht gelernt. Ne? Und dann sitzen wir da, haben wütendes Kind vor uns und innen wird unser inneres Kind wütendes Kind getriggert und dann bricht es aus uns heraus. Ist immer ein Hinweis, wenn die Wut so groß ist, wenn Emotionen zu groß sind, dass wir sie halten können, sind wir wahrscheinlich nicht mehr im Erwachsenen.
Du nennst Wut ja eine Superkraft. Mhm. Worin ist sie denn super? Weil so der Ruf ist ja nicht so super. Was kann man ihr Gutes abgewinnen?
Na, ja, das ist die Kraft, die unsere Autonomie schützt. Und deswegen ist das super wichtig. Ja. Das Kind hat ja so, kann man sagen, wenn es alles sicher ist, haben wir das die Grundlage. Ja, da gibt es zwei wesentliche Dinge, in denen sich diese sichere Bindung entwickelt. Ja, das ist Nähe und Autonomie. Ja, das Kind krabbelt vom Schoß los und erkundet die Welt. Ja, das ist die Autonomie. Und bei diesen autonomen Bewegungen, das ist eine Kraft, die wir brauchen, um ins Leben zu gehen, ne, und auch Dinge zu gestalten, ne, und später zu sagen, hey, cool, ich will das werden in meinem Leben. Ne, oder, um diese Kraft zu haben, muss ich wissen, dass es okay ist und ich kann das und ich will das. Und dieses Ich will hören wir ganz oft, wenn Kinder in die Autonomiephase kommen. Formerly known as Trotzphase.
Mhm.
Ja, dann sagen die nämlich, ich will aber nicht oder ich will. Ja, ich will noch ein Eis, ich will nicht in die Kita. Und das ist ein autonomer Ausdruck. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir die nicht abbügeln. Oder wie das bei uns häufig der Fall war in unserer Kindheit, dass dann nicht kein, ne, dass die nicht keinen großen Platz hat. Weil dieses Ich will ist wertvoll. Oder ich will nicht.
Ist denn Wut eine Art von Grenze setzen des Kindes?
Ja. Also, genau, wenn meine Autonomie beschritten wird, ne, kannst du dir vorstellen, hast du einen Raum um dir, für die es nicht gucken auf Video, ne, hast einen Raum, wenn du dann mit deinen Armen so einen Raum um dir machst, das ist dein Raum, da kommt jemand rein und dann macht das Kind, schubst es das weg. Ne, deswegen schubsen die dann irgendwie auf der Schaukel oder am Spielplatz einfach jemand weg, weil er denen zu nahe gekommen ist. Dann schubsen die den weg. Die Wut ist unser Grenzwächter.
Dann ist das ja eigentlich schon genau der positive Ruf oder der Twist, den eine Wut eigentlich, wenn man so will, für ein Kind positiv darstellen lässt, weil das Kind ja im Endeffekt sich ja noch nicht so komplex über seine Grenzsetzung also artikulieren kann.
Wir brauchen die auch. Wir brauchen die auch. Nur, dass bei uns die nicht so ausbricht, ja, so überbordet wie beim Kind.
Ja, bei dem einen oder anderen mehr oder weniger.
Ja, weil das nicht gelernt ist, ne?
Das stimmt.
Aber ein erwachsener Wutausbruch oder eine erwachsene Wut wäre zum Beispiel so, mir sagt jemand was auf der Arbeit und ich merke so, ne, mein Magen krampft sich zusammen, ne? Boah, alter Schwede. Das merke ich hier. Und dann merke ich, okay, was passiert eigentlich gerade in mir? Ah, ich bin wütend. Okay. Guck mal, mein Impuls ist, den aus dem Fenster zu schmeißen. Okay. Der präfrontale Kortex machen wir nicht. Den brauchen wir noch, ist vielleicht auch der Chef. Ne? Und dann können wir gucken, was passiert? Da ist meine Grenze verletzt worden, deswegen bin ich wütend. Wie reagiere ich jetzt? Zeige ich das jetzt zum Beispiel? Da ist der präfrontale Kortex super hilfreich. Der kann dann sagen, das wäre jetzt normalerweise sinnvoll, eine Grenze zu setzen. Aber der Chef ist leider cholerisch, das bringt dann nichts oder wird er noch cholerischer oder was weiß ich. Oder ich wollte ja eigentlich eine Beförderung haben, nächste Woche, dann sage ich mal nichts. Ne? Oder denkst du, okay, das ist jetzt zum dritten Mal passiert und ich habe ihm gesagt, dass das bla bla und ich setze jetzt eine Grenze und sage, hör mal Freundchen, das ist ziemlich beleidigend, was du sagst. Ja, wir können uns hier gerne mal, ne? So, dann mache ich Stopp, sage ich Stopp, da werde ich ein bisschen ernsthafter. Ich schreie den nicht an, aber man hört das meiner Stimme an. So nicht. So möchte ich nicht hier, dass wir hier reden. Da ist ein bisschen Wutkraft drin, oder? Und unterscheidet sich stark von der Dreijährigen, die auf dem Boden liegt und brüllt, oder dem Zweijährigen, der uns ins Bein beißt. Ne? Also. Aber es ist die gleiche Energie.
Ja.
Aber bleiben wir mal bei den Zweijährigen Wadenbeißer. Wenn wir in so einer Situation sind, also in so, dann möchten wir ja als Vater das gerne lösen. Also erstens soll er sich nicht in unsere Wade verbeißen und zweitens ist das ja auch anstrengend für uns. Und dann wollen wir erklären oder diskutieren, im Fall des Wadenbeißers vielleicht auch beruhigen, ablenken. Mhm. Aber du beschreibst in deinem neuen Buch, wenn die Wut zu groß ist, ist Logik, also kann man mit Logik kaum weiterkommen.
Mhm.
Und dann ist weniger mehr. Wie sieht denn dieses weniger aus im beschriebenen Beißfall? Was ist dann zu tun oder was ist dann nicht zu tun?
Genau. Nicht zu tun ist dieses mehr Reden, mehr Logik, weil was im Gehirn passiert ist, dass diese Teile, die für Logik und Sprache zuständig sind, gerade mal nicht im Fokus stehen. Der Fokus ist dann eher in den Bereichen, die für Kampf und Flucht zuständig sind, ne? Die nach einer Gefahr suchen, weil das Gehirn kann dann nicht unterscheiden, geht es hier um Leben und Tod oder geht es einfach nur um den Joghurtbecher, der jetzt gerade mein Lieblingsjoghurt nicht im Kühlschrank ist, weil den aus Versehen der Bruder gegessen hat oder die Mama und das Kind total wütend ist. Ja, das Gehirn kann das nicht unterscheiden so. Und dann fährt es aber in diesen Kampf- oder Fluchtmodus. Deswegen laufen die manchmal weg oder kämpfen gegen uns und beißen und treten. Und aus diesem Modus kommst du, wenn du dann adressierst mit Sprache, mit Logik, ja, das läuft ins Leere. Der Teil ist ja bei kleinen Kindern eh noch nicht so groß. Mhm. Jetzt ist aber der Teil auch noch fast abgeschaltet, ne? Dann, du kriegst das manchmal auch mit, wenn die dann plötzlich wieder so eine Regression machen und dann nicht mehr in ganzen Sätzen sprechen. denkst, er kann doch eigentlich wunderbar sprechen und jetzt sagt er mir nur noch, Papa, doof, nein, ne, so. Da merkt man, ah, okay, das Gehirn ist nicht mehr in der Lage, die Sprache komplett zu verarbeiten. Wenn ich jetzt mit langen Erklärungen komme, überfordere ich das Gehirn noch mehr und was passiert wohl mit der Wut? Die geht nach oben.
Okay, also was mache ich stattdessen?
Weniger ist mehr. Also eher weniger erzählen. Kürzere Sätze. Pausen machen. Mal durchatmen selbst. Ihr merkt ja vielleicht, was das macht, wenn ich so spreche.
Aber nicht einfach für Erwachsene, oder? Die vielleicht immer, und vielleicht in meine Klischeeschublade auf, für Männer, die halt schnell ins Handeln kommen wollen, die einfach etwas klären möchten und das Problem aus der Welt schaffen wollen.
Genau, und das ist das Problem. Weshalb will ich ein Problem aus der Welt schaffen? Wieso fällt mir das so schwer, das auszuhalten, dass es meinem Kind nicht gut geht? Wieso fällt mir das so schwer, mit meiner Ungeduld zu sein? Das ist die Frage.
Finde ich ganz spannend, knüpfe ich mal gleich an, weil du hast ja da eine Art, ich würde mal sagen, 3-Schritte-Plan entwickelt, ne? Also dieses erst mich beruhigen.
Genau.
Ne? Also Safety first für mich, so wie man es ja auch lernt auf der Autobahn, ne? Unfall, erstmal man selber. Und dann beim Kind bleiben und dann später klären. So, jetzt sind wir aber genau bei dem, wie du sagst, Väter, Männer gleichwertig sind schnell angepiekst oder wollen Dinge schnell lösen, womit sie ja, glaube ich, dann auch, kenne ich aus eigener Erfahrung, natürlich das Kind überfordern in seiner Lage. Dieses Anpieksen, das kommt ja jetzt erstmal bei mir. Wie schaffe ich es wirklich, bei mir zu bleiben? Weil ich glaube, das ist jetzt retrospektiv für mich die größte Herausforderung gewesen.
Es gibt Tools, mit denen du lernen kannst, jetzt im Moment zu entspannen, ja? Wie du das Nervensystem runterbringst. Und die sind wichtig, auf der einen Seite zu kennen, ne? Hilfreich. Kann auch mal 1, 2 gleich nennen oder können auch eine machen.
Gerne.
Aber das darf nicht quasi das alleinige Tool bleiben, ja. Also im Wutausbruch, ne, das trainiere ich mit den Leuten auch in meinem Programm. Ja, das ist genau diese Schritte gehen wir durch. Aber wenn du jetzt zuhörst und denkst, ey cool, dann habe ich das und du machst das die ganze Zeit, nur das, dass du, wenn du wütend wirst, immer dich nur runterregulierst, das funktioniert nicht. Weil deine Wut hat ja auch einen Ursprung. Die hat ja auch eine Ursache. Und wenn du dich immer nur regulierst, ne, Nervensystemarbeit ist gerade total en vogue, ja. Und ich bin großer Fan davon. Ich mache Teile davon auch. Heißt bei mir vielleicht nicht so fancy, sondern anders. Aber du übergehst die Ursache deiner Wut. Wieso bist du, und das ist zwei Dinge. Entweder bist du akut gestresst oder es ist eine alte Geschichte, die da reinspielt. Oder es ist eine Kombination von beiden, das ist häufig der Fall. Ne? Ich habe schlecht geschlafen, auf der Arbeit ist Stress, draußen sind zu viele Kriege und Umweltkrisen und ich habe leider in meiner Kindheit auch nicht gelernt, wie damit umzugehen ist und ich wurde immer angeschrien. Whatever, diese Kombi ist natürlich toxisch. Da ist ja verständlich, dass mir dann die Hutschnur platzt und ich mich nicht beruhigen kann. Und da reinzugehen, ne, das ist eigentlich... Das ist die Arbeit, für die ich brenne, ne, wo ich die Leute begleite, wo ich sage, okay, wo kommt das her? Und wie kannst du lernen, das in dir zu verändern?
Sehr wertvoll, wie ich finde.
Aber tatsächlich ja sehr viel schwieriger, als in der aktuellen Situation einfach sich aufs Kind zu fokussieren, oder? Also, ich meine, das bedarf ja tatsächlich einer Auseinandersetzung mit mir selbst, die unabhängig von einem akuten Wutanfall nur funktioniert. Während wenn jetzt der 2-jährige Wadenbeißer da ist, ich ja immer neige irgendwie, also zu Aktionismus und vielleicht auch um abzulenken oder was zu versprechen. Ne? Komm, wir gehen auf den Spielplatz, komm, ich gebe dir ein Eis aus. Ja. Wo ist das Problem da?
Bei der Ablenkung?
Ja, und auch bei diesen, auch dieses, ja, man belohnt ja nicht, aber ja, es ist tatsächlich eher eine Ablenkung, ne?
Also, na, gibt verschiedene Strategien. Ablenkung ist eine, und Ablenkung ist nicht per se schlecht. Mhm. Also, wenn ich den Fokus verschiebe von A nach B, ist es was Wertvolles, ja. Das mit Achtsamkeitspraxis üben wir genau das, ja. Wir verschieben den Fokus von der einen Sache auf die andere. Das ist auch das, wenn wir über Perspektivwechsel reden. Verschieben wir den Fokus von meiner Perspektive zum Beispiel auf die Perspektive von dem Kind im Sandkasten, dem ich gerade das Förmchen geklaut habe. Also Fokusverschiebung ist völlig legitim. Aber wenn es mein alleiniges Instrument ist, wenn ich immer wieder dazu hingreife, wenn mir nichts anderes einfällt und ich die Wut nicht aushalten kann meines Kindes, dann ist das nicht günstig. Weil dann ich meinen eigenen Shit nicht aufräume und den auch an vielen anderen Stellen wahrscheinlich mir um die Ohren fliegt. Und B, das Kind lernt auch nicht mit der Wut umzugehen. Das lernt immer nur, okay, wenn ich wütend bin, dann kriege ich ein Bonbon. Na, wunderbar. Ne? Ist vielleicht ein bisschen kurz gegriffen, aber es könnte sein, dass daraus eine interne Strategie des Kindes erwächst. Okay, ich bin wütend. Oh, da ist der Kühlschrank. Mal gucken, was es an Süßigkeiten gibt. Ne? Das ist nicht das, was wir, finde ich, besonders gesundheitsfördernd. Die Strategie. Vor allem ist es aber nicht, weil die Wut keinen Raum bekommt. Und das ist so wichtig nochmal. Ich will, dass meine Kinder wütend sind. Ja, ich möchte, dass mein Sohn hingeht und sagt, um mal jetzt in den klassischen Dingen zu bleiben, wenn ihm der Kumpel, ne, in der Bar den dritten Schnaps hinschiebt und er merkt, boah, mir ist es schon übel, sagt nein, ne, der Kumpel sagt, nee, doch, komm, ne, was bist du für ein Feigling? Sagt er, Alter, was sollen diese bescheuerten Sprüche? Ne? Und dann nochmal sagt er, ey, du weißt was, ist mir zu doof, ich geh. Ja, das ist eine gute Wut, da kann er nein sagen. Oder unsere Tochter, dass die, wenn sie erste Freundin oder Freund hat, auch nein sagen kann, wenn sie merkt, ja, die Dinge, die, das will ich nicht. Ich will nicht, dass du Fotos machst und die online stellst. Nee, von mir, wenn ich nackt bin, kannst du bitte aufhören. Ne? Und das will ich nicht. Nein. Und dann einfach gehen. Ja. Und dafür brauchen wir die Wutkraft, um uns abzugrenzen. Ne? Und wenn du anfängst, mit kleinen Kindern ihre Wut nicht zuzugestehen, dann wird das schwierig. Und ich habe die Leute in der Praxis sitzen, die als Erwachsene nicht nein sagen können.
Ja, ein super Beispiel, auch gerade mit der Teenager-Tochter irgendwie, ne? Also klar, nervt uns als Vater oder Mutter die Wut von kleinen Kindern, aber mal ein paar Jahre weiter gedacht, kann sie sehr, sehr wichtig sein in Auseinandersetzung mit anderen Leuten.
Mhm. Total. Genau. Ich knüpfe da auch gerne mal an, weil wahrscheinlich du hast von den Eltern gesprochen, die dann bei dir sitzen und es selber wahrscheinlich anders erlebt haben. Ich würde mal eine Hypothese ausstellen, dass das Sätze waren wie, ja, beruhig dich mal oder reiß dich zusammen oder ist doch alles gar nicht so schlimm. Und ne, also im Grunde genommen, wenn man so will, eine übergriffige Neubewertung der Situation, ohne dass du selbst wahrscheinlich die Möglichkeit. Also so, und wenn man im Endeffekt, also das sind ja jetzt, oder anders, gibt es deiner Meinung nach, müsste es wahrscheinlich geben, Alternativen, die man in den Momenten sagen kann, um einerseits sich vor allen Dingen in dem Moment so ein Stück weit eben runterzuholen und Fokus zu haben und das Kind aber auch, oder den Teenager, wie auch immer, also um eine gute Lösung zu finden.
Ich bin ganz ehrlich gesagt kein Freund von fertigen Sätzen. Ich erkläre dir gerne, wieso. Ich kann mich nämlich gut an Situationen aus meiner Kindheit oder aus meiner jungen Erwachsenensein erinnern, wo ich in Situationen war, die mir nicht gut getan haben, wo ich in Konflikten war, ne, und ich mich unterlegen gefühlt habe. Da habe ich mit meinen Eltern gesprochen, die waren sehr offen für die damalige Zeit. Ne. Ich konnte mit denen über vieles reden. Aber sie kamen dann oft auch, ja, dann sag doch das und das. Ne? Wir haben das teilweise auch geübt, ja. Das Problem ist, du kommst nie wieder in diese gleiche Situation. Der andere sagt nie wieder diese Sätze, auf die dann mein Satz passt.
Ja, ja.
Und selbst, wenn das passiert ist, ja, weil durchaus Kinder ja schon mal gleiche, ne, dich mit den ähnlichen Dingen ärgern, dann machen die A, ich mache meinen einstudierten B-Satz und dann kommt von denen C.
Mhm. Aber da bist du nicht vorbereitet.
Richtig. Das heißt, du läufst immer hinterher. So funktioniert keine Verteidigung. Ja, ich war jetzt gerade auf einem Kampfkunstseminar und das funktioniert nicht. Du übst bestimmte Moves, aber am Ende vergisst du das und reagierst. Ja. Aber du übst eigentlich in der Kampfkunst Prinzipien und die adaptierst du, egal ob der andere jetzt, um im Kampfkunst zu bleiben, schlägt, tritt, dich greift, ne, dich wirft. Egal, du hast deine Prinzipien und auf die greifst du zurück. Und im Elternsein ist das deine innere Haltung. Und wenn ich die innere Haltung habe, hey, das ist okay, was das Kind macht, und ich mit meinen eigenen Emotionen umgehen kann, dann kann ich einfach da bleiben und das Kind halten mit seiner Emotion. Aber das ist natürlich ein bisschen mehr als, okay, ich lese mir gerade ein Buch durch und dann, ne? Mach als Wartenübung. Das ist schon, braucht ein bisschen mehr.
Aber ich finde das ganz gut, weil es uns jetzt weiterführt über diese Wut hinaus. Also das ist ja eine Wutfolge. Dein Buch handelt von Wut und Wut ist einfach auch, ist ein lautes Gefühl. Wir haben täglich, sage ich mal, damit zu kämpfen und es ist ein großes Problem für Eltern. Und Wut hat halt ein schlechtes Image. Aber davon gibt es ja ganz viele Emotionen, ne? Also Traurigkeit, Angst, Scham, Eifersucht, alles Gefühle, die da sind, die ihre Berechtigung haben, die aber trotzdem ein schlechtes Image haben. Gibt es, kann man da aus der Wut etwas ableiten, so eine Art Grundprinzip, was für alle diese Gefühle gilt, um sie zu begleiten bei den Kindern jetzt in erster Linie?
Also keine Sätze.
Keine Sätze.
Genau, also die wichtig ist das Wissen erstmal, dass jedes Gefühl hat seine Berechtigung. Es gibt eine Ursache dafür. Ich spreche immer davon, dass es das ist erstmal hilfreich so als Grundhaltung. Und diese drei Schritte, die ihr vorher angesprochen habt, die helfen an der Stelle einfach, ne? Mich zu beruhigen. Ah, genau, die drei Schritte, nee, drei Funktionen. Noch die drei Funktionen der Wut. Jetzt habe ich mich selbst zu Kopf und Kragen geredet. Also die drei Funktionen der Wut. Die erste Funktion ist, oder von Gefühlen generell, ist, sie verweisen auf ein Bedürfnis. Sie sagen, da ist irgendein Bedürfnis erfüllt oder nicht erfüllt. Dann, wenn es nicht erfüllt ist, geben sie die Kraft, dieses Bedürfnis zu erfüllen. Da ist quasi der Schlüssel drin in dem Gefühl. Und drittens, sie haben ein kommunikatives Element, weil wir sind soziale Wesen und diese Gefühle haben ganz viel mit sozialer Interaktion zu tun. Das Baby braucht uns, das ist hochgradig abhängig von uns. Ohne uns stirbt das. Weil es noch nicht sprechen kann, kommuniziert es mit uns über Affekte und Gefühle. Und wir sehen dem Baby an, geht es dem eher gut oder geht es dem eher schlecht? Ist das Gefühl eher sanft oder ist das Gefühl eher groß? Und darauf reagieren wir. Ja. Und wenn das Baby zum Beispiel ein Gefühl hat von, es fühlt sich nicht wohl, ne? Und nach lernen wir das Kind kennen, das Kind lernt uns kennen und lernt auch Gefühle kennen. Und dann merken wir, oh, das ist ein Gefühl von, ich will nicht. Und es dreht den Kopf weg von der Brust oder von der Flasche. Ja, ich will nicht mehr. Autonomie, stopp, genug. Und dann respektieren wir das, ja. Oder das Kind sagt nein, ne? Und da zu sehen, okay, da ist eine Grenze überschritten. Ne, das ist eine Energie, die kommt bei uns an. Und das ist wichtig zu verstehen. Wir müssen nicht immer verstehen, welches Bedürfnis dahinter steht, ne? Also nicht diese Bedürfnisdetektivspielerei, ne, die so manche Influencer falsch verstanden haben. Ja, es war so anstrengend mit den Bedürfnissen im Schlüssel. Nee, darum ging es nie. Das hat nie jemand gesagt, dass du. Kinder haben Bedürfnisse wie am laufenden Band, ne? Also ich meine, wie oft ändern sich die Gefühle am laufenden Band, ne? Das ist ja wie so. Da kommt ja kein Mensch mit. Mach ich nicht. Ich sehe einfach nur ein Gefühl, okay, ja gut, wird was da sein. Manchmal gehen die Gefühle einfach weg, bevor du dich bewegt hast, ne? Manchmal nicht. Und dann kann man sich dem widmen, aber ich muss das nicht immer entschlüsseln. Es reicht, wenn ich weiß, das hat eine Berechtigung.
die Berechtigung, einen Wutanfall in der Öffentlichkeit zu haben, beispielsweise, ist ja auch ein ganz, ich glaube, ein wichtiges Thema für Eltern, bei Jugendlichen glaube ich weniger, wobei auch da sicherlich in der Öffentlichkeit Wutanfälle auch, aber wir bleiben mal bei jetzt im klassischen, ne, Wutanfall in der Trotzphase oder dann eben im besten Fall im Supermarkt, weil die Schokolade da gibt es jetzt halt nicht. Ich glaube, das ist, oder kennt man ja schon so, der größte Albtraum oder der Albtraum schlechthin von Eltern. Wie geht man denn mit diesen Blicken von außen so um, dass man einerseits sich nicht davon steuern lässt? Weil das ist ja das, worin wir, ne? Weil ich glaube, da sind wir wieder bei dem Thema, bei sich selber zu bleiben, weil in solchen Situationen kommt ja noch zusätzlich das Thema Peinlichkeit, was man sich ja auflädt dazu. Dann ne, Blicke und sogar Sprüche von anderen. Aber andererseits will man ja auch das Kind ein bisschen schützen, weil wenn man so weit ist, dass man sagt, diese Wut ist einfach wichtig. In der Öffentlichkeit, da ist man gesellschaftlich, glaube ich, immer noch zwiespalten, ob das jetzt hierher gehört oder nicht. So, aber man kann es ja nicht ändern. Kann ja das Kind nicht wegtragen und sagen, so, jetzt mach das mal woanders.
Manchmal schon, ja.
Die Welt ja, ist. Je nach Größe. je nach Größe.
Aber und wenn man schon bezahlt hat in der Kasse.
Kann ja, aber meistens kommt man ja nicht so weit.
Richtig. Also das ist ein wichtiger Punkt. Das ist ja auch eine Szene im Buch, die ich da beschreibe beim Abholen, wo dann das Mathis explodiert und die Mutter dann auch explodiert. Und das ist wirklich ganz wichtig zu verstehen, dass da das ist unser Gefühl, was anspringt, ist die Scham. Und diese Angst vor der Bewertung der anderen. Und da gibt's erstmal das zu verstehen, dass das ein Element ist und Scham ganz, ganz wichtiges soziales Gefühl. Das ganz wichtig für unser Überleben auch war, dass wir in der Gruppe akzeptiert waren und nicht halt ausgestoßen wurden. Das ist nämlich dann die letzte Konsequenz und das ist ein Todesurteil gewesen vor 10.000 oder 100.000 Jahren. Und deswegen schlägt die so rein und wir denken, oh Gott, jetzt wird das, ne? Als geht es ums Überleben. Das sind Leute, die kennen wir gar nicht. Supermarkt. Ist ja völlig irrational, dass wir da so, aber das hat was zu tun, dass die so tief sitzt bei uns. Evolutionär bedingt. Und das erstmal zu wissen, dann kann man ein bisschen liebevoller mit sich selbst sein, wenn die Scham anspringt. Es ist eine andere Sache, wenn das Kind draußen einen Wutausbruch hat, als drin. Also eben draußen in der Welt, außerhalb der Familie. Auf jeden Fall. Also das ist einfach wichtig, das einfach anzuerkennen, dass das eine Herausforderung ist. Ja. Ich kann zu Hause anders singen, tanzen, als das draußen auf der Bühne zu machen. Ist doch logisch, ja? Das einfach anzuerkennen. Und dann zu gucken, was brauche ich vielleicht? Was hilft mir? Auch da gibt es verschiedene Möglichkeiten, ne? Also auch einfache Tools. Was ich mir vorstellen kann, einfach, ich bin in der Glocke. Ja? Das hat mal bei einer Klientin gut funktioniert. Die hat sich einfach vorgestellt, ich bin in so einer Glocke mit meinem Kind und bin nur für das Kind da. Und die Klientin hatte ganz krass so mit äußeren Bewertungen zu tun und Erwartungen der anderen, die sie vorwegnahm. Und das hat ihr aber geholfen, ne? Das auszublenden, was außen war. Und das könnten so Ansätze sein. Ne? Und fürs Kind ist es oft auch herausfordernd, weil das natürlich auch, ne, wie du sagst, diesen Schutz, das merkt auch vielleicht die Blicke der anderen, je nachdem, wie alt es ist. Ja? Das kann auch sein, ja.
Das mit der Glocke ist ein gutes Tool, glaube ich.
Und wir fangen da an zu üben, wo es leicht ist, ne? Also, das sage ich auch immer. Also, dieses Begleiten, dann noch zu kommen, wie man das denn macht, das muss ich nicht unbedingt im Supermarkt anfangen, ja?
Nö.
Ja, ganz schlechter Zeitpunkt und schlechte Location.
Ja. Weil man kann sich das nicht immer aussuchen, glaube ich, ne?
Ja, aber wo ich anfange zu üben, kann ich mir aussuchen.
Ja, das stimmt.
Ja. Und ich fange auch nicht an zu üben am Matterhorn oder im Himalaya, wenn ich von dem Treppensteigen schon außer Puste komme, ne? Dann fange ich vielleicht mal im Spaziergang an, ne? Fang da an, wo es leicht ist. Mhm.
Bleiben wir doch mal beim Üben, Chris. Wir haben ja vorhin auch schon, also bleiben wir beim Üben und bleiben wir erstmal beim Vater, also beim Erwachsenen. Du hast ja vorhin schon mal kurz das Thema Atmen angesprochen und in deinem Buch gibt es eine Atemtechnik, die nennt sich Wutfeuer auspusten. Magst du das mal kurz erläutern, auch mit Hinblick aufs Thema Üben?
Genau. Also es ist eigentlich nichts anderes, als dass wir die Ausatmung verlängern. Also kannst du es auch gerne mal mitmachen. Es gibt eine ganz bekannte Atemtechnik, die heißt 4711, ne? Dass man sich merken kann.
Wir können das alle mal mitmachen, oder? Genau. Willst du uns da mal durchführen?
Mhm. Und da kann man das ein bisschen merken. Also wenn du jetzt mal gerade auch gerade einen kurzen Check-in machst, ne, wie es aussieht mit deiner Anspannung, kannst du auf einer Skala von 1 bis 10 machen. 1 ist total entspannt, 10 ist super angespannt, wo du gerade stehst. Und dann geht die Atemübung geht so, dass wir durch die Nase einatmen, 4 Sekunden, dann kurz halten und 7 durch den leicht geöffneten Mund ausatmen. Und ich leite das einfach mal gerne an. Also einatmen, 2, 3, 4, kurz halten, ausatmen, 3, 4, 5, 6, 7. Einatmen, 2, 3, 4, kurz halten und ausatmen, 3, 4, 5, 6, 7. Und jetzt machst du es selbst in deinem Rhythmus. Einatmen. Ausatmen.
Und macht man das jetzt 11 Mal nacheinander? Oder richtig. Warum? Ah, okay.
Tatsächlich in der ursprünglichen Übung 11 Minuten lang, was du natürlich knicken kannst jetzt in einem Wutanfall. Ne? Das ist eher gedacht als eine grundsätzliche Übung, um deinen Atem zu verbessern und mehr in die Entspannung zu kommen. Ja, also das ist, wichtig ist die Einatmung durch die Nase und Ausatmen kannst du auch durch die Nase machen, aber für die meisten Leute ist das leichter durch den Mund. Und das wirkt auf das Nervensystem. Und es, wie gesagt, das ist eine Methode. Es gibt immer Menschen, die sagen, oh, bei dem Atmen kriege ich werde ich noch nervöser. Das ist völlig legitim, ja. Deswegen biete ich immer verschiedene Techniken an. Mhm. Aber diese Technik, der Atem ist eine Möglichkeit, wo wir in das vegetative Nervensystem einen Zugang zu haben, das sonst autonom läuft.
Mhm. Aber also, das Schöne an der Technik ist, so finde ich, man kann sie immer überall auch alleine üben und hat dann halt in einer akuten Situation dann ein Werkzeug, was dann auch nicht 11 Minuten mehr braucht, sondern viel kurzfristiger, weil man einfach diese Routine hat, wenn ich es richtig verstanden habe.
Genau, das ist auch ein guter Punkt, den du sagst, auch da wieder üben, wo es leicht ist. Also wenn zum Beispiel gar keiner Wutanfall hat, ne? Jeden Morgen beim Zähneputzen oder nach dem Zähneputzen oder vorm Kaffee trinken, was auch immer. Dass wir einfach da geübt werden, einmal. Und zweitens, wenn du das regelmäßig machst, fährst du dein System sowieso runter. Ja, und dein System lernt automatisch diese Entspannungsreaktion abzurufen. Und dann passiert das, was du sagst. In der Stresssituation muss ich nur machen und der Körper weiß, okay, jetzt kommt dieses 11-mal oder 11-Minuten Ding eigentlich, ne? Und der fährt schon in der Erwartung runter.
Spannend. Jetzt muss ich dazu sagen, ich bin so ein bisschen in der guten Situation, dass ich morgens meine Zeit habe, um zu meditieren. Mhm. Und da ist das ja auch Teil dessen. Insofern, ich will jetzt nicht sagen, jeder sollte eine Meditation anfangen.
Oder.
Im besten Fall, wenn man natürlich die Zeit hat. Ich vermute mal, dass viele unserer Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich jetzt, aber im besten Fall, wenn sie die Möglichkeit, und es gibt ja auch nur 3 Minuten Meditation oder 5 Minuten Meditation, und das geht ja in die Richtung eigentlich. Ne?
Genau, also Meditation ist ein weites Feld. Wie ich das verstehe, heißt es einfach beobachten, was ist.
Genau.
Und zum Einstieg empfiehlt sich halt nicht unbedingt, sich still hinzusetzen. Das ist eine sehr fortgeschrittene Technik. Und die führt meistens zu sehr viel Frust oder dazu, dass ich sitze und die Gedanken drehen sich weiter. besser bewegte Meditationen. Und die, also die führen nämlich von der Bewegung in die Stille. Und die, ist das Tolle, können wir zusammen mit unseren Kindern machen. Deswegen, wenn wir sagen, wir haben keine Zeit, wieso nicht das nutzen mit unseren Kindern zusammen?
Stimmt.
Dann üben die nämlich auch nebenbei schon die Entspannungsreaktion. Und das ist gut für ihr Nervensystem. Und das ist gut, damit sie grundsätzlich langfristig besser umgehen können mit ihren großen Gefühlen.
Sehr schön. Gibt es, das wäre jetzt, wir kommen jetzt langsam zum Ende, schade eigentlich, aber wir sagten, dass wir das nicht immer ein viertes Mal hier bei uns begrüßen werden. Meine letzte Frage dazu, auch wenn ich noch tausend hätte, eine große Herausforderung bleibt ja in dem ganzen Thema ja noch bestehen, und zwar die unterschiedlichen, sagen wir mal, Reaktionen oder Ansätze der Eltern. Ne, da, also da sind ja unterschiedliche Charaktere, und manchmal entsteht dann relativ schnell so dieses Good Parent, Bad Parent Prinzip, Good Cop, Bad Cop besser genannt. Gibt es irgendwie eine Möglichkeit, ohne jetzt, na doch, oder gibt es eine Möglichkeit, ein Common Parent, also eine gemeinsame Lösung, ohne jetzt, weil ich glaube, dass auch das mit den Grenzen, also wenn man weiterdenkt, kommt ja manchmal auch aus den unterschiedlichen Elternrollen, weil da ist jeder unterschiedlich, der eine oder die eine gibt da mehr Freiheit, der andere nicht, und dann entstehen ja auch ganz viele Spannungen. Ist natürlich ein großes Feld.
Ne, das ist total wichtig, deswegen habe ich ein Buch, sind die Eltern ja genau auch so unterschiedlich, ne? Also Matthias Vater ist eher der so ganz freundlich ist, ne, und ganz viel Verständnis hat, ne, und
so sind sie, die Väter halt.
Ja, es gibt solche und solche, ne? Es gibt auch durchaus Väter, die ja streng sind. Aber in dem Fall ist das halt so, ne? Er ist halt viel großzügiger als die Mama. Mit der Folge, dass er auch bestimmte Dinge einfach auch gar nicht auf dem Schirm hat, ne, und es dann dadurch stressig wird. Ne? Und die Mutter ist diejenige, die antreibt, sagt, ey, wir müssen jetzt, ihr müsst. Und die eher klarer ist, fordernd ist, ne, und eher streng ist. Und das ist einfach wichtig zu verstehen, wo bin ich denn auf so einer Skala, ja? Wenn man das wie so eine, so einen Verlauf nimmt. Nicht so von wegen, du bist auf der Seite, du bist falsch, du bist zu nachgiebig, du bist zu streng, sondern eher zu gucken, ich tendiere dazu hin, sehr klar zu sein. Ich tendiere dazu sehr weich zu sein. Wenn ich weiß, wo ich bin, dann können wir uns darüber erstmal austauschen auch. Das ist wichtig zu verstehen. Okay. Und wieso ist das eigentlich so, dass dir das so wichtig ist? Ja. Auch da hat das oft was mit der eigenen Geschichte zu tun, ne, dass ich eher hart bin oder eher weich bin. Und weder das eine noch das andere ist richtig oder falsch. Es sind einfach Ausprägungen auf einem Kontinuum. Und in der Beziehung ist es ganz häufig so, dass sich das auch herauskristallisiert oder wir Leute anziehen, die genau andersrum sind, ja? Dann hast du, der eine ist nachgiebig, der andere ist streng. Und das, sich darüber zu verständigen, ist ein erster großer, großer Schritt. Weil wenn ich weiß, dass ich so ticke und ich weiß, mein Partner tickt so rum, dann kann ich ja plötzlich ihm zur Hilfe eilen, wenn es abgesprochen ist. Oder ich kann auch mal die andere Rolle ausprobieren, um dieses Good-Bad-Parent-Ding aufzubrechen, ganz bewusst. Weil das ist wirklich schlecht, vor allem ist das intern in der Beziehung schlecht, wenn Mama immer oder Papa immer der Böse ist. Ja?
Genau.
Das ist nicht gut.
Führt immer zu Reibung und Konflikten.
Ja, total.
Chris, bleiben wir doch noch mal kurz bei Müttern und Vätern, beziehungsweise bei Männern und Frauen. Du bist ja Elterncoach, aber du beschäftigst dich auch intensiv auch mit Vätern und bietest auch spezielle Kurse für Väter an. Deshalb bist du ja im Grunde ja ein Experte dafür. Und mich würde nochmal interessieren, ob es speziell bei Vätern hinsichtlich dieser Wutthematik besondere Triggerpunkte gibt, also auf die Väter besonders anspringen, zum Beispiel die Lautstärke des Kindes oder Kontrollverlust oder ist es der fehlende Respekt oder vielleicht die Kindheit, die eigenen Kindheitsmuster. Also gibt es da irgendwas, was typisch männlich ist?
Ich bin da sehr vorsichtig, ne, weil was typisch männlich ist mittlerweile. Ne? Wenn ich Leute begleite, gucke ich immer, was ist mit diesem Mensch so, ja. Und weil das bringt dir auch nichts, wenn 70% der Männer das so machen und du gehörst zu den anderen 30%.
Ja, ja, genau. Aber streich das Wort typisch und sag einfach aus deiner Erfahrung her, womit kommen die meisten männlichen Klienten zu dir, mit welcher Problematik?
Sagen wir es mal so, in unserer Gesellschaft ist die männliche Rolle halt nicht besetzt mit Gefühle fühlen, ja, mit empathischen Verstehen, ja. Und trotzdem weiß ich, dass auch so ganz viele Männer sind, die in der Rolle, in der Familienrolle dann die empathischeren sind als ihre Mütter, ihre Frau. Aber tendenziell ist das nicht so geübt in unserer, das ist nicht das, was, ja, das Bild war ja zumindest in Westdeutschland, Mutter sitzt zu Hause, kümmert sich um die Kinder, Care-Arbeit, Vater ist draußen und macht den Job, so den, ne, den bezahlten Job. Das ist eine Trennung, die in unserer Gesellschaft so ist. Das ist in anderen Gesellschaften nicht, ne? Aber in unserer Gesellschaft ist dieser ganze Care-Bereich, und da gehört Emotionalität dazu, also meine eigenen Emotionen zu spüren, darüber zu reden, mich in andere hineinzuversetzen, das ist einfach gesellschaftlich betrachtet nicht so geübt. Und dann haben Männer damit manchmal eher Probleme. Mhm. Und das macht es schwer, die Gefühle, um wieder zum Anfang von der Folge zu kommen, die Gefühle einfach da sein zu lassen, weil wir eine Lösung finden wollen. Wenn unsere Aufgabe ist als Mann, Lösung zu finden, ja, der Techniker zu sein, ne, die Lösungsfinder zu sein, ja, dann stehen wir vor einem Gefühl da und suchen eine Lösung, wo die Lösung einfach ist, nicht zu tun, sondern zu sein. Zu sein mit dem Gefühl der Wut, der Traurigkeit, der Verzweiflung. Und das fällt uns einfach schwer, Männern wie Frauen.
Ich glaube, wir werden den Ruf der Wut jetzt nicht in unserer Dreiviertelstunde komplett verändern, aber ich kann mir vorstellen, ja, schade. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass wir zumindestens oder du auf jeden Fall einen Eindruck gegeben hast, dass sie nicht, also dass sie sein darf, dass sie da sein darf und dass sie ihre Gründe hat.
So, und da sein muss, oder? Wenn ich es richtig verstanden habe.
Gehen wir so weit und sagen, da sein muss auf jeden Fall. Die Frage ist natürlich dann immer von, wie wird sie ausgelebt und wie, ne, welche Dinge werden zerstört oder eben nicht. Und das können auch Beziehungen sein, die im Endeffekt dadurch kaputt gehen können, wenn sie unkontrolliert verwendet wird oder wenn man die Regulation natürlich nicht lernt. Aber das ist, glaube ich, wenn man sich auflösen werden können. Ich freue mich aber auf jeden Fall, wenn du das vierte Mal dann irgendwann zu uns kommst und wir das vielleicht dann nochmal wieder schaffen.
Super, gerne.
Das hört sich so an, als hättest du das hier schon abmoderiert, aber eine wichtige Frage fehlt doch noch.
Ja, ich brauche Anlauf. Genau, aber und was wir sicherlich... Was haben wir?
Ich ahne schon, ja.
Du ahnst, ja, du kennst das ja schon. Und zwar haben wir ja immer noch unsere Echte Papas Playlist auf Spotify, die immer noch anwächst und mittlerweile auch schon sehr lang ist. Mhm. Und du bist der erste Gesprächspartner, der den dritten Wunsch äußern darf.
Ich weiß schon gar nicht, wer die anderen zwei wünschen.
Ich auch nicht. Ich habe da jetzt leider nicht nachgeguckt. Und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil dann kannst du definitiv nicht falsch liegen. Wie kann man denn, vielleicht gibt es irgendeinen Song, wo du sagst, damit kriege ich Wut ganz gut reguliert für mich oder andere vielleicht. Gibt ja auch Bands, die danach benannt wurden, zum Beispiel.
Es könnte sein, dass ich Rage Against the Machine schon mal genannt habe.
Was? Nein.
Kommt mir so gerade vor. Das ist nicht unbedingt Regulation, das wäre Ausagieren. Was aber auch seine Berechtigung hat. Wenn es, wie gesagt, nicht wieder mein wird, ich agiere die ganze Zeit meine Wut aus, ohne dahinter liegende Bedürfnis zu sehen, ja. Aber es kann sehr befreiend sein, meine Wut mal zu tanzen, ne? Vielleicht mit Sabotage von den Beastie Boys, ne?
Okay. Oh, ja, Sabotage. Ich nehme an, das wird dann der Wunsch.
Ja. Sehr gut. Genau. Also ein tanzbares Lied von den Beastie Boys kommt auf die Echte Papas Playlist von Spotify. die ihr abonnieren könnt. Achtung, jetzt kommt etwas Werbung in eigene Sache, die ihr abonnieren könnt, genauso wie diesen Podcast. Abonnieren, anhören, bewerten, weitersagen. Und wenn ihr eine Frage zu diesem Podcast hast oder generell, dann könnt ihr uns auch eine E-Mail schreiben. Und wohin die E-Mail geht, weiß wie immer der Flo.
Ihr geht an podcast@echterpapas.de.
Stimmt, richtig. So, wo wir schon Werbung machen. Also machen wir natürlich auch Werbung für dich, Chris. Wir haben gerade schon gesagt, dein neuestes Buch, Ups, ich bin wütend, ist gerade raus, ist eine Vorlesegeschichte. Also es ist tatsächlich kein klassischer Ratgeber, sondern ein Buch, was man zusammen mit seinem Kind liest. Wenn man mit diesem Buch durch ist, was liest man dann von dir, Chris? Also, beziehungsweise, ich meine, es ist ja nicht dein erstes Buch, es wird nicht dein letztes Buch sein. Wo erfährt man aktuelle News von Christopher End?
Also entweder auf christopher-end.de, also meine Webseite, da ist mein Podcast und auch meine ganzen Bücher und meine ganzen Programme. Da sind vor allem um die Wut der Kinder oder die Wut der Eltern gibt es immer Programme. Wenn du das wirklich verstehen willst und leben willst und verändern willst. Und ansonsten bin ich auch bei Instagram, coach-end und ein bisschen bei YouTube, ja.
Okay, also Instagram ist sozusagen wahrscheinlich am tagesaktuellsten, sage ich mal,
genau.
Oder?
Mhm.
Genau, und magst du schon ein bisschen spoilern, was nach Ups, ich bin wütend kommt? Also noch ein Buch, noch ein Kurs, noch ein Videoformat oder sollen wir dich da lieber ein viertes Mal zu einladen?
Also wir haben
ein beides.
Wenn du mich schon fragst. Also wir haben eine Lilly und Tom-Reihe mit einer Kollegin, mit Anando schreibe ich die. Da geht es um bewegte Meditation. Und das dritte Buch kommt im Herbst 26 raus. Und es könnte sein, dass es auch da um die Wut geht. Und die Bücher sind quasi ein bisschen später. Die gehen von, die Lilly und Tom-Reihe geht von Ende Grundschule bis Anfang weiterführende Schule. Das Obstbuch geht ja von 4 bis 8 Jahren so.
Okay. Also es greift im Grunde perfekt ineinander, oder?
Genau.
Und wird es dann auch nochmal so eine pubertierenden Version geben, also die in Richtung keine Steine und Flaschen werfen und so bei Wutausbrüchen?
Ja, so viel will ich noch nicht verraten, aber gibt tatsächlich eine Idee von mir, noch was anderes zu schreiben für ältere, entweder ältere Jugendliche oder auch für einfach Erwachsene. Ja.
Sehr spannend.
Ah, du bist so investigativ, deine Fragetechnik, Flo, ich bin begeistert.
Ich versuche herauszufinden, wann wir ihn wieder begrüßen dürfen hier bei uns.
Gut, also ich glaube tatsächlich, es wird gar nicht so lange dauern,
dass
wir den Chris widersprechen. Alle anderen hören wir hoffentlich schon in 2 Wochen wieder. Dann mal ausnahmsweise nicht mit Chris, sondern mit einem neuen, tollen Gast.
Bis bald und schön, dass du da warst, Chris.
Ja, danke für die Einladung.
Bis dann.
Danke.
Tschüss.